Heute am Ostersonntag ist der höchste Feiertag der Christenheit. Wenn wir an allen anderen Sonntagen zusammenkommen und Gottesdienst feiern, so ist dieser Tag doch nochmal herausgehoben. Dieser Tag ist in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen. Die Bedeutung des Ostersonntags geht sogar über das hinaus, über das Christentum hinaus. Sogar über das Christentum hinaus. Und damit meine ich eigentlich nicht, dass du schon im Januar Ostersüßigkeiten kaufen kannst. Das nicht. Es geht über die Christenheit hinaus. Und Ostern hat aber auch diese Leichtigkeit. Ach, schön. Das Wetter wird besser, die Tage werden länger. Wir können richtig aufatmen. Der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe meinte sogar, dass im Tanz und Freudentaumel der wahre Himmel des Volkes liege. Vielleicht kennt ihr das, der Osterspaziergang. Ich bin ja immer ein bisschen frech und respektlos und ich sage mal, nee. Der Himmel ist nicht auf Erden. Der Himmel ist im Himmel. Der Titel meiner heutigen Predigt ist: Gott ist dein größter Fan. Gott ist dein größter Fan. Kurosch. Glaubst du das? Heute am Ostersonntag ist der höchste Feiertag der Christenheit. Damit wir uns aber in Erinnerung rufen, was seit letzten Sonntag passiert ist, lasst mich den Text eines unserer Lieder vorlesen. Denn nach dem umjubelten Einzug von Jesus in Jerusalem hat die geistliche Obrigkeit ihre ganze Macht eingesetzt, um ihre Autorität wiederherzustellen. Die sahen sich angegriffen. Die dachten, was da passiert, das ist nicht gut für uns. Das Lied 10.000 Engel. Sie banden Jesu Hände dort in Gethsemane und führten ihn vor ihr Gericht. Als er verurteilt wurde als Gotteslästerer, spien sie voll Hass ihm ins Gesicht. Sie pressten auf sein Haupt die spitze Dornenkrone. Gegeißelt ward er und verhöhnt. Den Mörder zogen sie dem eigenen Retter vor, riefen: Kreuzigt ihn, er hat's verdient. Da kommen wir her. Das ist am Freitag geschehen. Alle dachten, das ist das Ende. Die Jünger standen von ferne, haben das Kreuz gesehen und wussten nicht, was passieren wird. Sie waren so enttäuscht. Nur wenige haben sich ganz bis hin getraut. Nur wenige hatten noch die Kraft, dabei zu stehen. Die aufkeimende Hoffnung schien zu ersticken. Ich möchte euch jetzt mit auf den Weg nehmen und ergründen, warum das nicht das Ende ist. Ostern, die Osterbotschaft ist der Grund zum Feiern und zum Jubeln. Wir haben eben schon in den Liedern auch dem Ausdruck verliehen. Tolle Lieder. Danke, Helge, danke, dass du solche schönen Lieder ausgewählt hast. Es gibt aber noch andere Gründe zu jubeln, die sind vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zu erkennen. Aber lasst uns mal die Bibel aufschlagen. Im Römerbrief, Kapitel 8. Römer Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Ich lese hier mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns dies alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst hat sie ja für gerecht erklärt. Ist da noch jemand, der verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt und er sitzt an Gottes Seite, an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift: Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch sichtbare oder unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt ist. Mein erster Punkt heute: Erkenne, wo du stehst. In der vergangenen Woche hat uns Austin aus der Bibel gezeigt, wie stark die Abweichung zwischen unseren Hoffnungen und Erwartungen und Gottes Plan sein kann. Das Volk Israel, das ganze jüdische Land, hat einen königlichen Messias erhofft und herbeigesehnt. Sie wünschten sich eine sichtbare Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Aber Gott zielt offenbar nicht auf das Sichtbare ab. Und dennoch hat er die Macht über das Sichtbare. In Matthäus 26, Vers 53 hat Jesus darauf hingewiesen, als er sagte: Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als 12 Legionen Engel? Hast du einmal darüber nachgedacht? Zielt Gott in deinem Leben, in deinem Alltag, auf das Sichtbare oder auf das Unsichtbare, das Innerliche ab? Ich habe auch von klein auf Erwartungen gehabt, Wünsche, Hoffnungen und habe mir nicht nur einmal gewünscht, dass etwas Großes geschieht, das meine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Irgendwann habe ich dann versucht, meine Ziele mit Tricks und der Suche nach dem eigenen Vorteil zu erreichen. Das hat meistens nicht funktioniert. Ich habe durch meinen Hang zum Zynismus, ich habe also die Schwächen meiner Mitmenschen erkannt und sie aufgedeckt, sie damit lächerlich gemacht. Durch meinen Hang zum Zynismus habe ich sogar Freunde verprellt. Ich wurde ziemlich einsam. Aber ich war immer noch ziemlich überzeugt von mir. Keine gute Situation. Am Ende war es so, dass ich nur noch einen einzigen Freund hatte und mir echt nicht mehr in die Augen sehen konnte. Ich dachte: Wo bist du hingekommen? War nicht so schön. Aber ich wollte da nicht stecken bleiben. Ich wollte da raus. Aber wo kann ich Hilfe finden? Ich habe so viele Leute enttäuscht. Würden die mir noch helfen? Würden die mich noch akzeptieren? Wem kann ich noch vertrauen? Jetzt kommt schon der zweite Punkt. Der dauert ein bisschen länger. Gott reicht mir die Hand. Jesus hat mir durch sein Opfer den Weg bereitet. Diesen Weg will ich mit euch gemeinsam nachgehen. Wie schon gesagt, am Palmsonntag war Jesus mit Jubel in Jerusalem empfangen worden. Am Ende dieser ereignisreichen Woche trifft sich Jesus mit den Aposteln zum letzten Abendmahl. Lasst uns wieder die Bibel aufschlagen, wir wollen in der Ostergeschichte lesen. Lukas 22. Ich habe mal Lukas gewählt, denn wir haben ja die letzten Wochen auch viel in Lukas gelesen, da dachte ich mir, das passt ganz gut. Zuerst Lukas 22, die Verse 1 bis 6. Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Und die Hohepriester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn töten könnten, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zu der Zahl der 12 gehörte. Und er ging hin und redete mit den Hohenpriestern und den Hauptleuten darüber, wie er ihnen Jesus überantworten könnte. Und sie wurden froh, die Hohepriester, und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie auslieferte, ohne Aufsehen. Da sehen wir es wieder. Sie haben alles versucht, um Jesus mundtot zu machen. Sie haben sogar entschieden, wir bringen ihn um. Ich meine, wie weit muss man gehen, um so drauf zu sein? Aber vorher, bevor das geschehen konnte, sind natürlich noch ein paar Sachen passiert. Jesus hat seine Jünger versammelt und hat mit ihnen noch das Abendmahl gefeiert, das letzte Abendmahl. Das letzte Mal, dass er wirklich mit ihnen zusammen sein konnte und noch ein paar Sachen klar und deutlich sagen konnte. Das war ihm wichtig. Er wollte, dass die, die mit ihm die ganze Zeit zusammen waren, die wirklich mit ihm 3 Jahre unterwegs waren, da wollte er noch mal richtig ein paar Sachen gerade stellen. In den Versen 7 bis 38 werden wir damit hineingenommen und dürfen dieses Freundschaftsmahl mitverfolgen. Hier wird von Jesus auch der neue Bund eingesetzt. Das ist das, was wir als das Neue Testament bezeichnen. Lukas 22, Vers 17 bis 21. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch der Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Ja, und so geht das weiter. Sie sitzen dort zusammen und dann gibt es auf einmal sogar noch Streit unter den Jüngern. Wer ist denn jetzt hier nun der Größte? Wer hat denn das Sagen? Auch da war es wieder Jesus, der es klargestellt hat. Verse 22, Kapitel 22, Verse 24 bis 35. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker. Ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der, der dient? Ist nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt, bei mir in meinen Anfechtungen. Und wie mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich, und sitzen auf meinen Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ich wäre gern dabei gewesen. Und ich wäre wahrscheinlich auch einer von denen gewesen, die eine große Klappe haben. Jesus, wir zwei, die anderen, vielleicht, aber wir zwei, wir schaffen das. Und Jesus hat zu Petrus gesagt: Denk mal drüber nach, aber ich werde für dich beten. Jesus hat nicht losgelassen, hat nicht gesagt: Komm, Frank, hab nicht so eine große Klappe. Hätte er auch sagen können. Nein, Jesus hat für ihn gebetet. Als das Abendmahl beendet ist, gehen sie hinaus. Aber wir wissen, Judas hat sich schon auf den Weg gemacht, den Verrat ins Werk gesetzt. Was dann folgt, ist sehr traurig. Jesus wird gefangen genommen, verspottet, kriegt eine falsche Anschuldigung, er wäre ein Gotteslästerer. Das versteht nur einer. Der Sohn Gottes wird als Gotteslästerer bezeichnet. Es folgt auch die Verleugnung von Petrus. Das kann ich euch nicht ersparen. Der Typ, der vorher noch meinte, dass ihn nichts von Jesus Seite wegreißen kann, der macht die Erfahrung, wie viel sein Enthusiasmus wert ist. Verse 55 bis 62. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Wir sind jetzt im Vorhof des Prätorianer, der Prätorianergarde, wo sie Jesus hingebracht haben. Und wahrscheinlich war es kalt in der Nacht, haben sie ein Feuer gemacht, um sich zu wärmen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah eine Magd ihm in Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er leugnete es aber und sprach: Frau, ich kenne dich nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und noch nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wie tief kann man sinken? Stellt euch mal vor, wie würdest du dich fühlen an Petrus Stelle? Eben noch ein starkes Statement abgegeben und jetzt merkst du, nee, ich schaff's nicht. Nicht aus eigener Kraft. Große Versprechungen, aber wenn es drauf ankommt, versage ich. Aber eins sage ich euch auch, Gott ist nicht überrascht davon. Gott kennt unsere Schwachheit. Und er nimmt uns in unserer Schwachheit auch an. In dem Lied, was ich vorhin zitiert habe, geht es weiter. Den Rücken wundgeschlagen, durchbohrt an Hand und Fuß, trug er der Sünde Todesmacht. Doch aus dem tiefsten Leid entstand der höchste Sieg, als Jesus rief: Es ist vollbracht. Erst nach all den Qualen hat Jesus seinen von Gott vorbestimmten Weg vollendet, hat er seine Mission erfüllt. Aber die, die dabei standen, die haben es nicht verstanden. Hätten wir wahrscheinlich auch nicht verstanden. Stell dir vor, du stehst am Kreuz und da hängt Jesus dran. Ich hätte es nicht verstanden. Ich hätte auch gedacht, die ganzen Jahre war das alles umsonst. Was haben wir denn da gemacht? Jesus hat uns losgeschickt, zu predigen. Wir haben seine Wunder gesehen. Wir haben seine Worte gehört, die uns so im Herzen berührt haben. Ich verstehe es nicht. Soll das jetzt alles zu Ende sein? Ich kann das vollkommen verstehen, dass die Männer und Frauen, die dabei standen, deprimiert waren und die Hoffnung, die sie über all die Zeit aufgebaut haben, war auf einmal wie Staub für sie. Es ist weg. Noch dazu kommt ja, ne, Petrus hat es ja schon gehört, du warst ja auch einer von denen. Du hast ja auch dazu gehört. Natürlich hätte ich dann auch Sorge, ich war ja die ganze Zeit mit dabei. Werde ich jetzt auch gleich verprügelt, gegeißelt, ans Kreuz genagelt, bin ich der Nächste? Ich glaube, ich hätte ziemliche Angst. So die Jünger auch, die haben sich versteckt. Die haben gedacht, sie werden auch dafür bestraft, dass sie mit Jesus waren. Nur wenige sind noch da am Kreuz. Bleiben bei Jesus, nehmen ihn ab, wickeln ihn in Leinentücher, so wie es üblich ist, und legen ihn ins Grab. Erstaunlicherweise sogar einer vom Hohen Rat, ein Mann mit Namen Josef. Also war es doch noch nicht so, dass der ganze Hohe Rat da vollkommen dahinter gestanden hat, dass Jesus getötet wird, sondern da waren auch noch welche, die gesehen haben, dass da mehr ist, als was man mit den Augen sehen kann. Die haben es gefühlt, dass Jesus doch im Recht ist. Hat Jesus nicht einmal gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen? Auch da stehst du dann da und sagst, ja, ist das jetzt die Erfüllung des Gesetzes? Ja. Aber erstmal kehrt Ruhe ein, Jesus liegt im Grab und die meisten der Führer, der geistlichen Führer, denken, dass es richtig war. Jetzt kehrt mal Ruhe ein. Der Sabbat ist da, das Passafest kann gefeiert werden. Wunderbar, unser alter Trott kehrt wieder ein. Nee, das war nicht das Ende. Das war nicht das Ende. Am ersten Tag der Woche, das ist immer noch sehr, sehr traurig alles, gibt es ein paar wenige Leute, die zu Jesu Grab hingehen und das weiterführen wollen, was sie begonnen haben. Sie wollen Jesus Leib nochmal einbalsamieren, wollen wenigstens, dass er als Toter die Ehre hat. Und dann kommen sie zu seinem Grab hin. Und das Grab ist offen. Und sie gehen rein. Das ist ja also unsere Art von Bestattung ist heute eine andere. Da wird ein Sarg in die Erde gelegt oder eine Urne, Erde drauf, Feierabend. Damals war das anders. Da gab es eine Grabhöhle, wo die Person reingelegt wurde. Und dann wurde es verschlossen. Aber da konntest du eben auch noch mal wieder reingehen. Später. Und da war kein Jesus mehr. Der Leichnam war auf einmal weg. Hier Lukas 24, 1 bis 8. Aber am ersten Tag der Woche, das ist übrigens der Sonntag, sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt vom Grab. Sie gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Gesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten seiner Worte. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Plan. Du kannst Anteil an der Auferstehung haben. Gott bietet dir das an, aus der inneren Traurigkeit herauszukommen. Immer wieder. Ist ja nicht so, dass man einmal aus der Traurigkeit rankommt und dann bleibt Satan weg und denkt, oh, jetzt ist er bei Jesus. Nein, die Angriffe kommen immer wieder. Ob nach 2 Wochen oder 3 Wochen oder nach 5 Jahren oder nach 20 Jahren, immer, immer wieder. Satan lässt nicht locker. Und wir können uns immer wieder zu Jesus wenden und an seiner Auferstehung Anteil haben. Immer und immer wieder. Leo, du wirst es vielleicht noch erinnern jetzt, wie du das erste Mal erlebt hast. Fantastisch. Ich freue mich auch, dass du unser Bruder bist. Aber wenn du dich später mal wieder schwach fühlst oder sagst, was soll das alles hier, dann denk dran. Die Auferstehung gibt dir immer und immer wieder Kraft. Immer wieder können wir Anteil haben. Ob wir uns schwach fühlen oder ohne Perspektive oder irgendwas anderes in unserem Leben passiert. Ja, ich weiß, viele von euch, denen geht es echt nicht, da ist es wirklich nicht so einfach im Leben. Ich brauche nur meinen Blick nach rechts zu wenden, da sehe ich einige, wo ich weiß, dass es nicht so einfach ist, das Leben einfach nur jeden Tag wieder neu aufzunehmen und nicht aufzugeben und nicht zu sagen, ach, ist doch alles egal. Nee, Jesus ist für uns gestorben. Jesus hat diesen schweren Weg hinter sich gebracht. Aber dadurch, dass wir an seiner Auferstehung Anteil erlangen können, macht uns das immer wieder Mut. Können wir immer wieder hingehen und sagen, ja, Jesus ist auferstanden. Die Freude, die das für mich bringt, die ist viel stärker als all das, was mich runterziehen kann. Meine Strategien waren jedenfalls damals alle gescheitert. Ich hatte mich ziemlich isoliert. Und erst als ich an diese Stelle gekommen bin, dass ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Das will ich nicht. Da will ich nicht stehen bleiben. Erst da war ich bereit für die Botschaft der Auferstehung. Erst da war mein Herz eben weich genug. Erst da war mein Stolz ausreichend gebrochen. Und Gott hat sich mir zugewendet. Das Schöne ist ja, Gott geht den ersten Schritt. Aber das ist natürlich auch ein Weg, den die Welt so nicht akzeptiert. In der Welt geht es viel mehr darum, um den äußeren Schein. Was stelle ich dar? Was bin ich? Habe ich Erfolg im Beruf? Habe ich eine glückliche Familie? Materielle Sachen spielen eine Rolle. Aber das Innerliche? Na, da kenne ich mich und da kenne ich auch einige andere, die versuchen, das Innerliche möglichst zu verbergen. Weil da kann es nämlich wehtun. Und da möchtest du natürlich jemanden an deiner Seite wissen, dem du vertrauen kannst. Und da sage ich dir, das ist Jesus allemal. Dem kannst du alles anvertrauen. Egal, wie es in deinem Herzen aussieht. Egal, vielleicht gibt es so Sachen, wo du sagst, das kann ich keinem erzählen. Ich weiß noch, als ich aus dem Taufbecken aufgestiegen bin, war mein erster Gedanke, das wird hart. Wovon ich jetzt alles noch umkehren muss. Was ich noch alles in Ordnung zu bringen habe. Ich habe damals aber Gottes Gnade gar nicht verstanden. Dass er mir in dem Moment schon vergeben hatte, das war mir nicht klar. Also es geht nicht um die äußerliche Veränderung. Ich habe heute eines meiner schönsten Hemden angezogen. Ich wollte euch ein einfaches Poloshirt ersparen. Oliver hat mich schon dafür gelobt. Ja, der äußere Schein ist manchmal nicht ganz unwichtig. Aber die innerliche Haltung, die innerliche Veränderung, das ist doch das, um was es geht. Das ist, so bin ich überzeugt, der Weg, den Gott vorbestimmt hat, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit finden können. Und Gott ist unser größter Fan. Ich möchte euch nochmal das vorlesen, weil für mich sind diese Verse sehr, sehr wichtig. Ganz zu Anfang habe ich euch das vorgelesen. Römer 8, die Verse 31 bis 39. Lasst uns das nochmal gemeinsam lesen und mitnehmen. Nicht nur als Worte, sondern wirklich als Überzeugung. Gottes Versprechen. Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden? Oder vielleicht ein bisschen neuer. Wer will uns trennen von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung? oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder das Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Entschuldigung. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich wünsche uns einen Ostersonntag voller Jubel und Gewissheit der Auferstehung Jesu. Ich habe euch lieb. Amen.